Guten Morgen, Haus des Herrn. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Anderle, ich bin Teil des Leiterteams. Wenn du frisch in der Gemeinde bist und du fragst dich, was treibt uns an, eine Sache oder die Sache, die uns antreibt, ist, was wir im Römerbrief Kapitel 11, Vers 36 lesen. Denn von dir und durch dich und zu dir hin sind alle Dinge. Ehre sei dir in Ewigkeit. Amen. Wir glauben, dass von Gott her und durch Gott und zu Gott hin alle Dinge geschaffen sind, wir eingeschlossen, und dass unser Leben dazu bestimmt ist, ihm Ehre zu geben, und dass alles, was geschaffen ist, dazu bestimmt ist, ihm Ehre zu geben. Ihm sei alle Ehre in Ewigkeit. Wir haben so eine kleine HDH-Tradition, und zwar den Holy Fist Bump in the Lord. Und ich habe letzter Jesse und meinen Kindern eine Variante vorgestellt. Jesse, vielleicht kannst du gerade mal kurz hochkommen. Und zwar gibt's den normalen Fistbump, ja, aber der ist ja mit der Zeit langweilig. Und dann gibt's den Fistbump mit der Explosion. Der geht so. Ja. Und vielleicht können wir einfach ganz kurz Folgendes machen. Wir machen jetzt heute mal eine Übung. Wir begrüßen uns mit dem Fistbump inklusive Explosion. Und zwar begrüßt du jemanden, der mindestens 2 Meter von dir entfernt sitzt und den du heute noch nicht begrüßt hast. Also mach das mal bitte schnell. Fistbump mit Explosion bitte. Gerne auch mit Soundeffekt. Ja. Geh gerne auch zu jemand hin, der noch sitzt, der sich nicht traut. Martha, mit Explosion musst du machen. Mach nochmal mit Christian, nochmal, komm. Noch mal. Ja, genau, super. Wenn ich Leuten von unserer Gemeinde erzähle und die wollen wissen, wie wir so sind, dann erzähle ich einfach so ein bisschen was. Und was ich meistens oder fast immer eigentlich mit erzähle, ist, dass wir haben einen Rockstar in der Gemeinde, und zwar die Martha, weil sie die einzig richtig Alte ist. Und selbst die Martha hat eben einen Fistbump mit Explosion gemacht. Schäm dich, wenn du es nicht gemacht hast, selbst die Martha hat es gemacht. Sehr gut. Ein Vorbild in vielen Dingen, die Martha. Zu der Predigt heute möchte ich 2 Bücher empfehlen. Wenn ihr sagt, ich habe zu viel Freizeit, beziehungsweise ich verbringe meine Freizeit mit den falschen Dingen, ich möchte mehr von Gott, ich möchte mehr erleben, ich möchte, dass mein Leben mehr Gottes Segen widerspiegelt, dass Gottes Herrlichkeit in meinem Leben sichtbarer wird, empfehle ich euch 2 Bücher. Einmal das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Hat schon mal jemand das Buch gelesen, Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer? 2, okay. Mein Leben hat es verändert, es wird dein Leben verändern. Kauf dir dieses Buch und lies es. Und dann gibt es noch eine 2. Buchempfehlung, und zwar von Francis Chan, Mein Leben als Volltreffer. Total uncooler Titel, ein sehr cooles Buch. Ich verschenke es auch heute. Wenn du heute Morgen sagst, hey, ich möchte dieses Buch lesen, ich möchte mehr von Gott und ich möchte es kostenlos, dann darfst du jetzt nach vorne kommen. Ich habe das Buch für dich. Der Erste, der kriegt es auch. Haha. Guck mal, hier ist jemand gerannt. Vielleicht kannst du dir die Person merken und wenn du es gelesen hast, einfach weiterschenken. Das wäre total cool. Wir befinden uns in der Predigtreihe Verheißung, Gottes Versprechen für seine Kinder. Und wir haben so eine kleine Predigtreihe in der Predigtreihe, nämlich die letzten 3 Sonntage, heute inklusive, zu dem Heilandsruf in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Wir sind heute bei der 3. und letzten Predigt zu diesem Bibeltext. Ich lese ihn euch einfach vor. Ich habe ihn auch hier vorne mit dabei für alle, die keine Bibel dabei haben. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung vor. Matthäus 11, 28 bis 30, da sagt Jesus Folgendes: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So, das ist der Bibeltext, der uns in den letzten 3 Wochen schon begleitet. Und wir haben schon in den letzten 2 Wochen von den ersten 2 Grundbedingungen für diese Ruhe, die von Jesus kommt, gehört. Und heute hören wir uns die 3. Grundbedingung an. Ist hier unterstrichen jeweils: Kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir und ich werde euch Ruhe geben. Jesus ruft all uns Müden und Beladenen heute Morgen zu: Ich werde dir Ruhe geben. Nimm die Tatsache, nimm diesen Satz mit dir mit. Es ist möglich, für dich persönlich in Gottes Ruhe einzutreten, egal was deine Situation ist, egal was deine Umstände sind, egal wie es dir gerade geht. Es ist dir persönlich möglich, in diese Ruhe einzutreten. Ich habe heute Morgen mit der Jessie drüber gesprochen. Wir beten morgens immer zusammen und beten am Abschluss auch noch entsprechend dem Open Doors Kalender jeden Tag für eine Gruppierung von verfolgten Christen in der Welt und haben uns dann darüber unterhalten, wie krass es eigentlich ist. Wir haben sehr viel Stress, wir haben sehr viel Druck in unserem Alltag, aber es gibt Christen, die noch sehr viel mehr Stress, noch sehr viel mehr Druck, noch sehr viel mehr Verfolgung in ihrem Leben erleben und die ganz schlechte Lebensumstände haben und sehr viel schwieriger Lebensumstände haben als wir. Das sage ich nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir freuen uns darüber, dass es uns so gut geht. Ich sage das einfach nur, um zu betonen, Jesu Einladung, zu ihm zu kommen und Ruhe zu empfangen, gilt genauso für diese verfolgten Christen wie für uns Wohlstandschristen in der westlichen Welt. Jesus Christus macht keinen Unterschied zwischen Christen, die im Gefängnis sitzen, Christen, die im Container sitzen, Christen, die im Untergrund sich treffen müssen und uns. Wie unfair wäre es, wenn die Christen in Eritrea, die zu 30, 40, 50, 60 in einem Container sitzen müssen, Tag und Nacht, wenn Jesus nicht dieses Versprechen auch denen aussprechen würde. Man könnte sagen, sie sind in einer sehr, sehr schlechten Situation. In sehr, sehr schwierigen Umständen, aber Jesus verspricht es genauso diesen Christen, in seine Ruhe zu kommen. Er ruft genauso diese Christen, zu ihm zu kommen, von ihm zu lernen, sein Joch auf sich zu nehmen. Wie viel mehr können wir als eigentlich nur, sagen wir mal, sehr oberflächlich gestresste, sehr oberflächlich belastete Christen uns darauf verlassen, dass egal wie unsere Situation aussieht, Jesu Einladung und Jesu Versprechen auch gilt für uns. Umstände, Situationen hebeln Gottes Verheißungen nicht aus. Es ist für dich persönlich möglich, in diese Ruhe einzutreten heute, egal was deine Situation ist. Lass es nicht zu, dass du denkst, naja gut, das steht da, aber meine Situation sieht so und so aus. Keine Krankheit, haben wir heute gesungen, kein Mangel kann Gott und seine Kraft aushebeln in unserem Leben. Nimm es für dich mit nach Hause, Jesus lädt dich ein. Und er ist nicht zu machtlos, um deine Situation umzudrehen. Es ist möglich, inmitten von Stress, Anfechtung, Verwirrung, Frust oder Trauer wahre Ruhe zu finden. Jesus lädt dich ein und lädt mich ein, seine Ruhe zu erleben. Und zwar heute, indem er zu uns sagt, und da können wir zum nächsten Bild gehen. Suche meine Nähe. Das haben wir vor 2 Wochen gehört. Jesus sagt, such meine Nähe und ich werde dir Ruhe geben. Letzte Woche haben wir gehört, Jesus sagt, bau mit mir Gottes Reich und ich werde dir Ruhe geben. Ich habe ein Joch für dich, ich habe ein Arbeitsgerät für dich, das maßgeschneidert ist, sodass du dein Leben und deinen Auftrag in deinem Leben erfüllen kannst. Wir haben gehört, auch schon bei der Predigt von der Elli, jeder Christ hat einen Auftrag, jeder Christ hat eine Aufgabe im Leben, jeder Christ hat eine Berufung. Jesus Christus gibt uns das nötige Arbeitsmaterial, um diese Berufung umzusetzen. Wenn wir in Gottes Plan gehen, erleben wir seine übernatürliche Ruhe. Und heute hören wir uns an, sei mein Schüler und ich werde dir Ruhe geben. Wenn wir diese Dinge tun, dann werden wir eine übernatürliche Ruhe in unserem Leben empfangen, die andere anzieht und die andere neugierig macht, wie es sein kann, dass unser Glaube so einen Unterschied macht. Und wir werden die Möglichkeit bekommen, von Jesus zu erzählen. Also unser heutiger Vers, den wir uns angucken, wird die ganze Zeit oben an der Folie sichtbar sein. Und er lautet wie folgt. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wir werden uns heute angucken, was Jesus damit meint, wenn er sagt, dass wir von ihm lernen sollen, um Ruhe für unsere Seelen zu finden. Ihr habt schon gesehen, wir werden nachher auch gemeinsam Abendmahl feiern. Die Predigt wird heute ein bisschen kürzer sein, dass wir auch Zeit haben für das Abendmahl. Also, lernt von mir. Jesus sagt zuallererst mal, wenn wir das lesen, ich weiß, dass du nicht perfekt bist. Indem Jesus sagt, lern von mir, du musst von mir lernen, sagt er zuallererst mal, ich weiß, du bist nicht perfekt, du hast es nötig zu lernen. Jesus Christus lädt uns ein, von ihm zu lernen, weil er weiß, dass wir das nicht 100% drauf haben, was er von uns fordert. William Barclay, er hat einen Bibelkommentar geschrieben und er schreibt Folgendes über unseren Bibeltext. Zitat: Jesus sprach zu Menschen, die sich verzweifelt darum bemühten, gut zu sein, die müde und verzweifelt waren, weil sie feststellen mussten, dass das unmöglich war, nämlich das Gutsein. Ja? Also Jesus sprach zu Menschen, die versucht haben, gut zu sein, aber die müde und verzweifelt waren, weil sie gemerkt haben, sie können es nicht. Und die Leute damals, die hatten genau das gleiche Problem wie wir heute, weil wir sind kein Stückchen besser oder edler. Ja? Die hatten das Problem, sie waren nicht perfekt. Ja? Sie haben gemerkt, gut sein klappt nicht, weil gut sein geht nur, wenn man perfekt ist. Und es gibt nur einen Menschen, der das jemals geschafft hat. Ich nicht, sondern Jesus Christus. Ja? Jesus Christus ist der einzige Mensch, sagt die Bibel, der es jemals geschafft hat, ein sündenfreies, ein perfektes Leben vor Gott zu leben. Der Rest, abgelost. Also wir sind nicht perfekt. Das ist eine Tatsache, die versuchen wir so gut wie möglich zu vertuschen. Wir wissen es alle, ja? Wir wissen es auch von unserem Sitznachbarn. Aber wir alle versuchen, besser oder schlechter, diese Tatsache, dass wir nicht perfekt sind, zu vertuschen. Ja? Und das ist relativ anstrengend. Und es ist nicht nur relativ, sondern absolut zwecklos. Ja? Wir können es nicht vertuschen, dass wir nicht perfekt sind. Wir werden es nie hinkriegen, dass andere wirklich ernsthaft glauben, dass wir perfekt sind. Wir sind nicht perfekt und Jesus weiß das ganz genau. Deswegen sagt er, lernt von mir. Er sagt eigentlich so viel wie, komm runter, ich weiß, dass du nicht perfekt bist. Ja? Slow down, mach mal hier einen Stopp. Ich weiß, dass du nicht perfekt bist. Ich weiß, dass du es alleine nicht schaffen kannst. Ich weiß es. Das ist kein Beinbruch, dass du es alleine nicht schaffst. Jeder einzelne Mensch auf der Welt, der jemals gelebt hat und jemals leben wird, außer ich, Jesus, hat das gleiche Problem gehabt, hat jetzt das gleiche Problem und wird das gleiche Problem haben. Komm runter, du bist nicht perfekt, kein Beinbruch, ich weiß Bescheid. Und dadurch, dass er sagt, lernt von mir, sagt er auch, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg für deine Imperfektion, für deine hoffnungslose Situation und der bin ich. Fang an, von mir zu lernen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe Erfahrung mit Versagen, ich habe Erfahrung mit Probleme verursachen, ich habe Erfahrungen mit Problemen nicht lösen können und es frustriert mich. Dass ich nicht perfekt bin, ist für mich regelmäßig ein Ansatzpunkt, wo ich Frust empfinde und mich ärgere. Die Frage an mich und die Frage an euch ist einfach, glaubst du, dass Gott genervt ist von der Tatsache, dass du nicht perfekt bist? Glaubst du, Uli, ja, glaubst du, es ist für Gott ein Problem, wenn er sieht, dass du es einfach mal wieder nicht auf die Reihe kriegst, so, oh. Ey, die Uli, die geht mir so auf den Keks. Ja, die Uli ist frustriert und zu Recht. Ja, es hat es wieder nicht geschafft. So ist Gott nicht drauf. Gott ist nicht davon genervt, dass wir nicht perfekt sind. Im Gegenteil, er liebt dich und er liebt mich. Das ist total cool. Jesus Christus sagt, du bist nicht perfekt. Hey, ich liebe dich, lern von mir. Adrian Plass, ein ziemlich lustiger englischer Schriftsteller, der hat mal geschrieben, Gott liebt mich, das ist schon okay, das ist nämlich sein Job. Ja? Egal wie ätzend ich bin, er muss mich lieben, bedingungslos. Aber was mich extrem begeistert ist, dass Gott mich mag. Gott liebt uns nicht nur, er mag uns auch. Er erduldet nicht nur aus Liebe heraus unsere Fehler, sondern er findet uns sympathisch. Ja? Lass den Gedanken heute Morgen mal zu, dass Gott dich mag. Nicht nur liebt, das ist sein Job, laut Adrian Plass, sondern er mag dich auch noch. Wenn er dich anguckt, dann empfindet er nicht nur die Fähigkeit, über deine Sünden und über deine Fehler hinwegzublicken. Wenn er dich anguckt, dann freut er sich. Er ist dein Vater, du bist sein Kind. Wenn du Jesus Christus dein Leben geschenkt hast, dann wurdest du ein Bruder von Jesus, dann wurdest du ein Sohn des höchsten Gottes. Und Gott findet seine Kinder ziemlich cool. Also heute Morgen, wenn du dich abgekämpft fühlst, dadurch, dass du versuchst, perfekter zu sein und es hinzukriegen, und du bist frustriert, weil du hinter deinen Erwartungen zurückbleibst. Durch dieses Lernt von mir, lass dir sagen von Gott, ich weiß Bescheid und ich möchte dir helfen. Ich weiß Bescheid, ich möchte dir helfen. Komm zu Jesus heute Morgen, lerne von ihm und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Das ist, was in unserem Bibeltext heute Morgen drin steht. Wir sind alle Loser, Gott mag uns trotzdem. Okay, was sagt er noch? Indem Jesus sagt, lern von mir, sagt er zu dir, sei mein Schüler. Er lädt dich ein, sein Schüler zu sein. Okay? Ein anderes Wort für Schüler ist Jünger oder Nachfolger. Ja? Nachfolger nicht im Sinne von Nachfolger von Gerhard Schröder wurde Angela Merkel. Ja? Nicht Nachfolger in dem Sinne, sondern Nachfolger in dem Sinne, ihm hinterherlaufen, bei ihm, an ihm dran sein. Um ein Schüler zu sein, musst du ein paar Dinge anerkennen. Also erstmal, dass du nicht perfekt bist. Ja? Und du musst auch anerkennen, lernen, es gibt einen besseren Weg als meinen Weg. Ja? Wenn du Jesu Schüler sein möchtest, dann musst du erkennen, I want to have it my way, aber das ist der falsche Weg. Ich möchte deinen Weg gehen. Du musst akzeptieren, dass du Hilfe brauchst. Ja? Akzeptiere heute Morgen, ich brauche Hilfe. Du musst erkennen, ich bin noch nicht da, wo Gott mich haben möchte. Ey, wenn du denkst, hey, du bist jetzt genau so, wie Gott dich haben möchte und du bist genau am richtigen Ort und du machst schon genau die richtigen Sachen, ich muss dich enttäuschen, bei weitem gefehlt. Gott hat einen viel größeren Plan für dich, er hat eine viel größere Vision für dich, er hat viel mehr für dich bereitgestellt und er hat viel mehr Visionen dafür, was du noch tun kannst, um seinen Namen zu verherrlichen. Wir haben in der Hausgruppe am Freitag drüber gesprochen, zu wie viel Prozent wir schon Jünger in unserem Leben machen. Ja? Also geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern. Und die Frage war, zu wie viel Prozent kriegt ihr das hin? Wir rechnen immer noch. Aber wir haben festgestellt, wir brauchen Hilfe. Unser Weg ist nicht Gottes Weg. Wir müssen erkennen, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein müssten eigentlich. Also zusammengefasst, ich habe noch ordentlich Luft nach oben. Ja? Und ich brauche Hilfe von oben. Vielleicht können wir das einfach mal kurz als Bekenntnis vor Gott sprechen. Ich habe noch ordentlich Luft nach oben. Lass mal zusammen sagen. Ich habe noch ordentlich Luft nach oben. Und ich brauche Hilfe von oben. Ich brauche Hilfe von oben. Ein paar haben geschwiegen. Wir beten nachher noch gegen Stolz. Ey, jeder Einzelne hier hat extrem Luft nach oben. Also Jesus lädt uns ein, werdet meine Schüler, werdet meine Jünger, folgt mir nach. Also wenn Jesus dein Herr, Erlöser und dein größter Schatz ist, dann bist du ja schon sein Jünger. Das ist ja eigentlich noch das Komische dran. Du bist es eigentlich schon. Jesus lädt dich ein, hey, gib dich in diese Rolle rein. Du bist ein Nachfolger Jesu, du folgst ihm nach, du folgst ihm. Es gibt für uns Christen keine andere Option. Wir sind dazu berufen, ihm nachzufolgen. Wir sind dazu berufen, in seinen Fußspuren zu wandeln. Wir sind dazu berufen, uns als Schüler zu betrachten und ihm nachzuwandeln, ihn nachzuahmen. Dietrich Bonhoeffer in diesem Buch schreibt er Folgendes. Ein Christsein ohne Nachfolge ist ein Christsein ohne Christus. Wenn du versuchst, ein Leben zu leben als Christ, das nicht Tag für Tag dem Leben Jesu ähnlicher wird, dann versuchst du, ein Leben ohne Jesus zu leben. Wir alle sind von ihm gerufen, ihm nachzufolgen und ein jesusmäßiges Leben zu leben. Und ein paar Seiten weiter schreibt er, die Nachfolge Jesu ist nicht verdienstliche Sonderleistung Einzelner. Ja, der Julian, ja, der kann das halt, ja, der hat so eine spezielle Salbung und eine spezielle Gabe, der ist halt ein Nachfolger. Nein, es ist nicht verdienstliche Sonderleistung Einzelner, sondern göttliches Gebot an alle Christen. Gott sagt zu dir, du bist ein Nachfolger, du bist ein Schüler, du bist einer, der mir nacheifern soll, du bist jemand, der erkannt werden soll als Nachfolger Jesu in dieser Gesellschaft. Also wir stellen fest, wir sind automatisch Schüler Jesu, wenn wir unser Leben Jesus schenken. Was uns aber oft noch fehlt, wir müssen uns auch verhalten wie seine Schüler. Ich bin Lehrer nebenberuflich und es gibt Schüler, die verhalten sich wie Schüler und es gibt Schüler, die verhalten sich nicht wie Schüler. Und das ist schwierig. Und ich habe euch mal einen kleinen Schüler-Merkmal-Check-up mitgebracht, woran wir selbst mal so checken können, Liste, okay, bin ich drauf wie ein Schüler? Bin ich ein guter Schüler? Ja? Ich habe Schüler, die benehmen sich typisch wie Schüler, aber nicht wie gute Schüler. Ja, das gibt's auch. Ich habe mit der Jessie drüber geredet, was macht ein Schüler aus? Und wir haben so ein paar Punkte zusammengetragen. Die Liste ist nicht vollständig, aber die Liste ist definitiv wahr und gut. Erste Frage. Wünschst du dir Veränderung? Wenn du ein Schüler sein möchtest, ein Schüler Jesu sein möchtest, dann muss in deinem Herzen ein Wunsch nach Veränderung da sein. Du kannst nicht Jesu Schüler sein und sagen, ist alles okay, so wie es ist, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst nicht. Ohne diesen Wunsch wirst du nicht vorankommen. Als Christ kannst du dir nicht leisten und darfst du dir nicht leisten, zu sagen, es ist alles okay, so wie es ist, weil es eine Lüge des Teufels ist und du kannst es total vergessen, dass Gott jemals dazu abnickt und sagt, okay, das segne ich. Nächster Punkt. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Ja, es ist vielleicht kommt es dir noch über die Lippen und du sagst, ich möchte Veränderung sehen. Ich erkenne in meinem Leben, da muss ich etwas tun. Robin, übersetzt du? Krass. Du musst auch bereit sein, dich verändern zu lassen von Gott. Okay? Du musst bereit sein, anzunehmen, dass Veränderung unter Umständen auch eine schmerzhafte oder eine anstrengende Sache ist. Bist du bereit, ein Headset anzunehmen? Nein, ich mache bloß Witze. Bist du lernbereit? Wenn du ein Schüler sein möchtest, dann musst du lernbereit sein. Wenn du ein Schüler sein möchtest, dann musst du sagen können, Gott, ich möchte mich von dir verändern lassen. Ich möchte mich von dir kritisieren lassen. Ich möchte mich von dir ermahnen lassen. Ich möchte von dir auch hören, was nicht so passt. Also wenn man in die Schule geht, dann muss man theoretisch eine Bereitschaft mit sich bringen, Zeit zu investieren und man muss Bereitschaft mit sich bringen, Energie zu investieren, um voranzukommen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Ohne diese Bereitschaft zu lernen, wird man es zu nichts bringen. Wir lesen im 2. Petrusbrief, Petrus schreibt da Folgendes, 2. Petrus 1, Vers 4 und 5. Er, also Gott, hat uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Okay, voll krass. Er sagt, hey, es gibt ganz viele Verheißungen. Gott hat uns diese Verheißungen geschenkt. Wir kriegen ewiges Leben. Wir werden ewig im Himmel mit Gott zusammen sein. Wir werden nicht verloren gehen. Wenn wir traurig sind, werden wir lachen. Wenn wir weinen, dann werden wir lachen. Wenn wir arm sind, dann werden wir reich sein. All diese Verheißungen. Gott hat euch diese Verheißung gegeben, deshalb wendet allen Fleiß auf, dran zu bleiben. Okay? Als Schüler Jesu müssen wir fleißig sein. Dann sind wir keine Streber, so negativ, sondern das ist genau, was Jesus von uns erwartet. Und vierte Frage, bist du bereit, dein eigenes Ding aufzugeben und gegen Jesu Ding einzutauschen? Bist du bereit, dein eigenes Ding aufzugeben und einzutauschen gegen Jesu Ding? Es wird nicht funktionieren, Jesus nachzufolgen und gleichzeitig dein Ding zu machen, weil dein Ding ist meistens nicht Jesu Ding. Also mein Ding ist eigentlich so ziemlich nie Jesu Ding. Und ich glaube, euer Ding ist auch nicht Jesu Ding meistens, ja, weil wir sehr egoistisch, egozentrisch sind. Das heißt, bist du bereit, folgende Dinge aufzugeben? Deine Vorstellung von Sünde gegen Jesu Vorstellung von Sünde. Deine Vorstellung von Gebet gegen Jesu Vorstellung von Gebet. Deine Vorstellung von Lifestyle gegen Jesu Vorstellung von Lifestyle. Deine Vorstellung von Ruhe gegen Jesu Vorstellung von Ruhe. Deine Vorstellung von deinem Partner gegen Jesu Vorstellung für deinen Partner. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Sei sein Schüler, gib dein Ding auf, nimm sein Ding an und du wirst Ruhe empfangen. Wenn wir sein Ding annehmen, dann sind wir an einem Ort und in einer Kapsel drin, die uns Ruhe verspricht. Wir müssen aber uns in seine Schule begeben. Wir müssen seine Schüler sein. Und indem Jesus sagt, ey Leute, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, dann sagt er, haltet euch fest, werdet wie ich. Okay, das ist jetzt relativ viel verlangt. Heute Morgen hat einer zu mir gesagt, mach's jetzt einen auf Jesus-Style, so mit dem Bart. Das ist damit nicht gemeint. Werde wie ich. Ich lese euch Römer Kapitel 8, Vers 29 vor. Erst aus der Luther-Übersetzung, dann neue Genfer Übersetzung. Denn die Gott ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Und die neue Genfer übersetzt es wie folgt: Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, also die Gläubigen, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorhergesehen oder vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Wenn Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser und dein größter Schatz ist, dann bist du vorherbestimmt, mehr und mehr zu werden wie Jesus Christus selbst. Und das kann alles Mögliche bedeuten. Ja, wir könnten jetzt hier eine Stunde lang einfach nur aufzählen, was es bedeutet, zu werden wie Jesus. Wir beschränken uns heute einfach mal auf das, was wir in unserer Bibelstelle finden. Und das ist sehr grundlegend und darauf kann sich noch viel mehr aufbauen. Aber wisse, wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann bist du dazu bestimmt von Gott, dass du mehr und mehr wirst wie Jesus. Wenn du heute Morgen in den Gottesdienst reingekommen bist und du hattest dieses unbestimmte Gefühl in dir, ich weiß nicht, was Gott von mir möchte, ich weiß nicht, was meine Berufung ist, ich weiß nicht, was er sich für mein Leben wünscht, du hast gerade die Antwort gehört. Er wünscht sich, dass du wirst wie Jesus. Ob du Männlein oder Weiblein bist, egal, du sollst werden wie Jesus Christus, wie Gottes Sohn selbst. Was bedeutet das, zu sein wie Jesus? Was können wir von ihm lernen oder wie können wir jesusmäßig leben? In unserem Text gibt Jesus selbst eine sehr grundlegende Antwort. In Vers 29, da lesen wir, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, kommt her, ihr könnt viel von mir lernen, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Während sich sanftmütig so auf das äußerliche Handeln bezieht, also ich handle an Menschen sanftmütig, also die Art und Weise, wie man sich anderen gegenüber verhält, bezieht sich von Herzen demütig mehr auf die inneren Einstellungen oder die innere Herzenshaltung, die hinter der Handlung steht. Seht ihr den Unterschied? Sanftmütig, so handeln wir, von Herzen demütig, so funktionieren wir. Also von Jesus zu lernen heißt, sich äußerlich und innerlich verwandeln zu lassen, um mehr und mehr zu werden wie Jesus. Von Jesus lernen bedeutet, sich äußerlich und innerlich verwandeln lassen. Äußerlich meine Handlungen sanftmütig und innerlich meine Herzenshaltung demütig. Wie gesagt, man könnte da jetzt sehr, sehr viel drüber erzählen. Ich beschränke mich wirklich nur auf das Wesentliche und ich bitte euch einfach weiter drüber nachzudenken. Was heißt es für mich persönlich, dass ich sanftmütiger werden soll, dass ich demütiger werden soll? Einfach nur ein paar Gedanken dazu. Was bedeutet es, sanftmütig zu anderen zu sein? In anderen Bibelübersetzungen wird anstatt sanftmütig gütig genannt. Ja, wir sollen gütig zueinander sein. Wir sollen zu unseren Mitmenschen gütig sein. Wir haben Gottes Güte empfangen, wir sollen Gottes Güte weitergeben. Wir sollen sanft sein zu anderen und nicht hart, nicht verurteilend. Und wir sollen milde walten lassen, statt durchzugreifen. Ja, das sind alles Worte, die man austauschen kann gegen den Begriff sanftmütig. Gütig, sanft, milde. Jesus hat seine 12 Jünger sanftmütig behandelt, obwohl sie sehr oft, naja eigentlich immer, extrem auf dem Schlauch standen. Jesus Christus war sanftmütig. Er war nicht genervt, sondern er war gnädig, er war gütig, er war milde zu seinen Jüngern und er war milde zu seinen Nachfolgern, obwohl sie teilweise sehr, sehr daneben vorbeigeschossen hat. Und noch viel heftiger, er hat während der Kreuzigung den Soldaten vergeben, während sie die Nägel durch seine Handgelenke und durch seine Füße geschlagen haben. Das ist eine Messlatte oder das ist eine Vision von sanftmütig, der wir nachstreben können und die wir eine Weile lang nicht erreichen werden. Sanftmütig wie Jesus heißt, anderen vergeben, milde sein, nicht draufschlagen, nicht zurückschlagen, vergeben, auch wenn uns Unrecht geschieht. Hand aufs Herz, ich kann da sehr viel von lernen und du kannst da auch sehr viel von lernen. Wir sind noch lange nicht da, wo Jesus uns haben möchte. Das ist ganz schön krass. Wir können viel von Jesus lernen. Was bedeutet es, ein demütiges Herz zu haben? Ich habe mal bei Wikipedia geguckt, was der Ausdruck Demut bedeutet, wo der herkommt. Und da steht Folgendes. Der Ausdruck demütig kommt aus dem Althochdeutschen und heißt so viel wie dienstwillig oder Gesinnung eines Dienenden. Ja, Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig, Lern von mir von Herzen demütig zu sein, heißt so viel wie, lern von mir von Herzen dienstwillig zu sein. Bereit sein, anderen zu dienen. Demut, wenn es in der Bibel verwendet wird, wird ganz oft im Zusammenhang verwendet mit dem Bild zwischen Knecht und Meister. Der Knecht ist demütig gegenüber dem Meister. Ja? Knecht, Meister, du, Gott. Ja? Das griechische Wort, was im Neuen Testament steht, das heißt so viel wie niedrig. Lern von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen niedrig. Nah über dem Boden heißt es ganz wörtlich übersetzt. Nah über dem Boden. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut oder Stolz. Wenn Jesus sagt, ey, lernt von mir, denn ich bin demütig, ich bin nicht stolz, sagt er auch durch die Blume hindurch, ey Leute, ihr müsst von mir lernen, ihr seid nämlich ganz schön stolz. Ich sehe, dass ihr stolz seid darin, dass ihr Hilfe nicht annehmt. Ich sehe, dass ihr stolz seid darin, dass ihr andere schlimmer findet als euch selbst und es euch dann gut geht. Also indem Jesus sagt, lerne von mir, fordert er dich auf, ihn nachzuahmen, stolz abzuschütteln und nicht groß von dir zu denken, anderen zu dienen. Und so wie der Knecht zum Meister, dich der Herrschaft Gottes unterzuordnen und wie Jesus dich unterzuordnen, wie er sich Gott untergeordnet hat. Wir sind deshalb eine Gemeinde, weil wir glauben, dass Gott uns in die Gemeinschaft mit ihm gerufen hat und dass wir das Eintrittsticket dadurch gewonnen haben, dass Jesus Christus sich hat ans Kreuz schlagen lassen, sein Blut vergossen hat, sein Leben hingegeben hat, weil die Sünde in unserem Leben uns trennt von Gott und weil er sein Blut und sein Leben als Lösegeld für unser Leben hingegeben hat. Wir glauben, dass Jesus Christus an dem Tag, als er am Kreuz starb, den Zorn Gottes, der auf unserer Sünde lag, von uns abgewendet hat und auf sich gezogen hat. Metallica nennt Gott den Gott, der versagt hat. Auf dem Album Black gibt es das Lied The God Who Failed, heißt es, glaube ich. Der Gott, der versagt hat. Und sie singen darüber, wie Gott Jesus allein gelassen hat und wie Jesus auf Gott, seinen Vater, vertraut hat und trotzdem gekreuzigt wurde und Gott ihm nicht geholfen hat. Metallica hat nicht verstanden, um was es geht. Gott hat Jesus nicht verlassen und im Stich gelassen. Gott hat von Anfang an gemeinsam mit Jesus geplant, dass unsere Sünden bezahlt werden am Kreuz. Und deshalb haben beide sich durch diese Qual hindurch gequält, damit wir frei sein können von Schuld. Das ist ziemlich cool. Wir können davon viel lernen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen diesem Ruf Jesu zu folgen. Wir stehen alle an einem unterschiedlichen Punkt. Manche hier sind schon lange Christen, manche noch gar nicht. Manche hier leiden gerade in einer schlimmen Situation, manche vielleicht leben gerade in einer sehr, sehr angenehmen Situation. Jeder Einzelne wird von Jesus Christus eingeladen, zu ihm zu kommen, sein Joch auf die Schultern zu legen und von ihm zu lernen. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, Jesus lädt dich heute Morgen ein, deine Sünden zu bekennen und Ja zu ihm zu sagen, ihn zum Herrn deines Lebens zu machen. Er ist für dich gestorben. Das Einzige, was du tun musst, ist sagen, ja, ich glaube, dass ich ein Sünder bin, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich nehme das an. Wenn du schon lange Christ bist, Jesus lädt dich ein in eine intakte Beziehung. Komm zu mir. Ja, da wo du abirrst, komm zurück zu mir. Es geht vor allem darum, dass du mit mir eine intakte Beziehung hast, aus der heraus du mein Reich bauen kannst und Gottes Namen verherrlichen kannst. Jesus verspricht dir heute Morgen Ruhe. Er verspricht dir neue Kraft. Er verspricht dir Erholung. Er verspricht dir neues Leben, wenn wir von ihm lernen, immer Jesusmäßiger zu leben. Such meine Nähe. Kommt her zu mir. Bau mit mir Gottes Reich. Nehmt auf euch mein Joch. Sei mein Schüler. Lernt von mir und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich hoffe, ihr sehnt euch nach dieser Ruhe. Sie steht bereit für jeden Einzelnen heute Morgen. Wir müssen einfach nur zugreifen. Keiner heute Morgen ist dazu verdammt, ohne diese Ruhe zu gehen. Ich möchte ganz kurz beten, dann lese ich euch noch ein Zitat vor und dann werden wir gemeinsam Abendmahl feiern. Gott, wir beten, dass du uns offene Augen schenkst, Herr, für das, was du getan hast am Kreuz. Jesus, schenk uns bußfertige Herzen, Herr. Öffne uns die Augen für unsere Sünde, damit wir Buße tun können, Herr. Herr, wenn wir unsere Sünde schon erkannt haben, dann gib uns offene Augen dafür, dass wir nicht im schlechten Gewissen bleiben müssen, sondern es vor dir abladen können und sagen, Herr, vergib mir, gib mir Vergebung. Herr, öffne uns die Augen dafür, dass du uns rufst in eine intakte Beziehung mit dir. Herr, dass das Evangelium nicht nur ist, wir sind Sünder und brauchen Vergebung, sondern dass das Evangelium ist, wir sind Sünder, wir können Vergebung empfangen und wir können in einer intakten Beziehung mit Gott in Freiheit leben. Herr, öffne uns die Augen für das, was du uns heute Morgen offenbaren möchtest. Heiliger Geist, ich bete, dass du zu uns sprichst, Herr. Wenn du schon in uns wohnst, weil wir Jesus Christus angenommen haben, dann beten wir, dass du in uns wirkst, Herr, und dass du uns überführst von Sünde, dass du uns lehrst, dass du uns erinnerst, dass du uns tröstest, Herr. Das sind alles Dinge, die dir zugesprochen werden in deinem Wort, Herr, dass du der Geist des Trostes bist, der Wahrheit, der Offenbarung. Herr, wenn heute Morgen Menschen da sind, die dich noch nicht erlebt haben und die diese Befreiung noch nicht erlebt haben, dann bitten wir dich, dass du ihnen die Augen öffnest und ihnen hilfst, Ja zu sagen zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus, wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen diese Erfrischung bei dir und wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu dir zu kommen, dass du uns hilfst, das Joch auf uns zu nehmen, dass du uns hilfst, von dir zu lernen. Amen. Ich möchte euch noch was vorlesen von einem Menschen, der heißt Thomas von Kempen, den empfehle ich euch auch. Thomas von Kempen war ein Mönch, der im 15. Jahrhundert gelebt hat. Und er hat ein Buch geschrieben namens Die Nachfolge Christi. Und da schreibt er unter anderem auch etwas über das Abendmahl. Und lasst uns einfach danach dann Abendmahl feiern gemeinsam. Also, Zitat. Es ist ein Gebot deiner Liebe, dass ich mit Zuversicht zu dir hinzutreten soll, wenn ich an dir und an deinem Reiche teilhaben will. Dass ich von dem Brot der Unsterblichkeit essen soll, wenn ich ewiges Leben, ewige Herrlichkeit erlangen will. Du sprichst, kommet alle zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. O ein teures, freundliches und liebliches Wort im Ohre des Sünders, dass du, mein Herr und Gott, einen Armen und Dürftigen zu dir einladest, dass er von deinem Fleische essen und von deinem Blute trinke. Aber was bin ich, o mein Herr, dass ich es wagen darf, dir zu nahen. Siehe, die Himmel der Himmel fassen dich nicht, und du sprichst, komm zu mir alle. Die Himmel fassen Jesus Christus nicht, und trotzdem dürfen wir als unwürdige Geschöpfe und seine Kinder zu ihm kommen, und er lädt uns ein, kommt her zu mir alle. Wenn du Christ bist, dann laden wir dich ein, mit uns Abendmahl zu feiern. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich so wirklich da teilnehmen möchte, kein Problem, es wird dich keiner schief angucken, wenn du nicht zum Abendmahl nach vorne kommst. Aber wenn du sagst, ich möchte zu Jesus kommen und ich möchte diese Ruhe empfangen, ich möchte diese Gemeinschaft erleben, dann lass dir heute Morgen nicht nehmen, durch das Abendmahl zu proklamieren, Jesus Christus ist für mich gestorben. Sein Brot symbolisiert seinen Leib, damit ich frei sein kann. Proklamiere heute Morgen durch das Trinken des Saftes, das symbolisiert das Blut, das Jesus für mich vergossen hat. Und dadurch, dass ich es trinke, nehme ich es an und empfange seine Vergebung in meinem Leben und empfange die Ruhe in meinem Leben. Wir werden 3-4 Menschen hier vorne stehen haben, die werden euch sowohl das Brot als auch den Wein geben. Und nehmt euch einfach die Zeit, nehmt dann einfach den Becher und das Brot mit und kniet euch einfach irgendwo hier im Raum hin und nehmt euch die Zeit, einfach zwischen dir und Gott dieses Abendmahl zu feiern. Okay? Und ihr spielt ein Lied dazu, gell? Wunderbar.